Deutschlandfunk, eine Welt.
Vor 50 Jahren haben sich die Beziehungen zwischen den USA und der kommunistischen Volksrepublik China normalisiert. Doch in den vergangenen Jahren hatten sich die Staatenlenker in Washington und Peking wenig zu sagen. Auch nach dem jüngsten Machtwechsel im Weißen Haus waren die wenigen persönlichen Treffen zwischen den Regierungsvertretern aus den USA und China ziemlich kühl. In dieser Woche nun ein erster sehr langer virtueller Kontakt zwischen den beiden Präsidenten. 3,5 Stunden Zeit haben sich Xi Jinping und Joe Biden genommen. Der Demokrat aus Washington eröffnete das Gespräch mit einer zentralen Botschaft. Beide Präsidenten müssten dafür sorgen, dass der Wettbewerb zwischen den Ländern nicht in einen Konflikt ausartet, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, so Biden.
Es scheint mir, unsere Verantwortung als Leiter von China und den USA to ensure that the competition between our countries does not veer into conflict, whether intended or unintended. Just simple, straightforward competition.
US-Präsident Joe Biden in dieser Woche. Didi Kirsten-Tatlow arbeitet als China-Expertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Sie habe ich vor der Sendung nach einer Einordnung dieses Gipfeltreffens gefragt.
Es ist auf jeden Fall ein guter Anfang, dass man versucht, miteinander zu reden, nach einer doch etwas längeren Pause. Und ich sehe das eigentlich als Versuch an Deeskalation und diese ganze Situation mit der strebenden Aufmacht Chinas in den Griff zu kriegen von Seiten der Vereinigten Staaten. Aber ich glaube, es ist wirklich viel zu früh, sich sicher zu sein, wie weit das uns jetzt bringen wird.
Wer ist denn vor allem an Deeskalation interessiert? Sind das beide Seiten? Ist das sowohl die Regierung in Washington als auch die Regierung in Peking?
Ich glaube, das ist jetzt vor allem die Regierung in Washington, die daran Interesse hat. Peking ist wirklich im Moment relativ aggressiv unterwegs. Also wir sehen das jetzt militärisch auch, jetzt nicht nur in Anführungsstrichen über Taiwan oder Japan war das jetzt vor einigen Jahren und es ist immer ein Problem eigentlich mit Japan, die Beziehungen, aber jetzt auch mit Indien. Es gibt immer wieder jetzt Gefechte dort an der Grenze und inzwischen auch Bhutan. Da werden Volksarmee-Dörfer gebaut auf bhutanesisches Territorium, so sagen einige, in China verneint das natürlich. Insofern ist es eigentlich so eine Situation, wo Amerika König ist und China strebt nach oben. Und das ist natürlich dann immer sehr unstabil.
Sie sagen, das Interesse ist vor allem auf amerikanischer Seite. Nun sind freundliche Worte und Absichtserklärungen das eine. Sehen Sie da auch eine Annäherung in den strategischen Interessen beider Staaten?
Joe Biden hat ja in seinem Statement zu dem Treffen ganz klar gesagt, dass er gerne diese Frage von der strategischen Stabilität ansprechen würde. Und das heißt natürlich auch Nuklearwaffen. Und das ist schon ein sehr ernstes Thema. China rüstet schnell auf. Und das ist wirklich ein Thema, das sehr, sehr ernsthaft ist. Im Großen und Ganzen hatte Biden ja gesagt, das Ziel dieser Gespräche sind Managing Competition Responsibly. Und dann hat er natürlich auch sofort gesagt, dass für die Vereinigten Staaten von Amerika auch die Investition im Binnenland, sprich in sich selbst, jetzt von höchster Priorität ist. Und da mag Biden vielleicht ziemlich irritiert gewesen sein, denn wir wissen ja, dass chinesische Diplomaten versucht haben, auch Lobbying in den Staaten durchzuführen gegen eben dieses große Investitionspaket, das eben doch durchgegangen ist. Und das ist eigentlich eine Einmischung in den Affären sozusagen von den Vereinigten Staaten, denn wir können es andersrum ja nicht so machen. Wir können ja nicht in China lobbyen.
Jetzt haben Sie auch die militärische Bedrohung durch China genannt, erwähnt. Wie groß ist diese militärische Bedrohung für die Vereinigten Staaten?
Naja, das ist schon eine ernste Sache, vor allem in der Taiwanstraße. China fliegt jetzt auch inzwischen sehr regelmäßig und sehr oft vom Festland China Richtung Taiwan, dringt dann auch über diese de facto sogenannte Median Zone zwischen China und Taiwan. Und das ist als militärisch aggressiv und auch riskant, nicht nur von Taiwan, sondern auch von sehr vielen Länder, zum Beispiel Japan, zum Beispiel Australien, auch Deutschland, denke ich, und vor allem natürlich von den Vereinigten Staaten eingeschätzt und aus gutem Grund. Denn wenn was passieren sollte, irgendein Unfall, dann ist völlig unklar, wie man das dann auch behandeln kann. Das birgt dann schon große Risiko. Aber wir haben ja nicht nur mit der Taiwanstraße zu tun. Wir haben, wie gesagt, auch mit anderen Orten und Flashpoints. Und das ist dann natürlich im Großen und Ganzen, dann fängt es an, dass wir über Military Balance und halt jetzt diese Abschreckungsfragen reden müssen, denn China rüstet auch nuklear sehr schnell auf. Es ist noch weit weg von Russland und auch von den Vereinigten Staaten, was jetzt die Atomwaffen angeht, die Zahl von Waffen. Aber das Problem mit China ist immer, dass wir halt nicht wissen, was die wirklich haben. Denn Gespräche finden ja gar nicht statt und sie sagen auch nicht in der Öffentlichkeit, was sie an Nuklearwaffen haben.
Und diese Ambitionen, die könnten sogar in einen Krieg münden. Viele Fachleute sind sich einig, wenn es Krieg in der Region geben sollte, dann dürfte er sich an Taiwan, an der Frage um Taiwan entzünden. Taiwan hat zuletzt von westlichen Staaten viel Rückendeckung erhalten. Kann China in der Taiwan-Frage aus Sicht der Führung in Peking noch lange auf Zeit spielen? Oder gehen Sie davon aus, dass der Druck von Peking aus nun relativ schnell wachsen wird?
Ich glaube, der Druck wird relativ schnell wachsen. Und zwar, weil Xi Jinping, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, sich ja persönlich vorgenommen hat, das sogenannte Taiwan-Problem zu lösen. Und aus Sicht der KP heißt lösen nur eines, zu vereinigen, also mit dass China und Taiwan sich vereinigen, zu einem Territorium werden, obwohl die große Mehrzahl der Taiwanesen das nicht wollen. Wie lange kann es noch laufen, bis sowas vielleicht kommen sollte? Das weiß natürlich keiner. Die Vereinigten Staaten inzwischen sind der Meinung, wir haben so ein Fenster jetzt bis circa 2030, spätestens vielleicht 35. Und in diesem Zeitraum wird schon was passieren. Und es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Militärangriff ist nur eine Möglichkeit. Man sieht, wenn man chinesisch viel liest und halt recherchiert in binnenländische Medien und Debatten und so, sieht man auch so zum Beispiel, dass China vorhat, einfach so ganz viele Schienen nach Taiwan zu bauen. Also so, dass das dann der Hochgeschwindigkeitszug jetzt rasant nach Taiwan rast. Und es gibt sogar schon einen Popsong darüber, ich will bis 35 nach Taiwan mit dem Zug fahren. Sprich, es ist ganz verbreitet jetzt schon in der Kultur.
Eine etwas erstaunte Frage, wie fährt man nach Taiwan mit dem Zug übers Meer?
Ja, gute Frage. Also es gibt schon sehr nette Karten und so, die zeigen so eine Art von Hochgeschwindigkeitszug, Spaghetti Junction. Also ein Zug geht Richtung Taiwan, ein anderer geht Richtung Peking oder Festland China, besser gesagt. Und dann gibt es in der Mitte so eine, auch ein Roundabout sozusagen. Sprich, es ist allerlei so Straßen- oder Schienenplan wirren da herum. Und ich denke, es ist halt einfach diese Zuversicht inzwischen, dass man in China hat, dass man technologisch so weit schon nach vorne gekommen ist, dass man halt sowas wagen kann, jetzt ingenieurmäßig, dass man sich vorstellt, ja, wir können in der Tat eine Hochgeschwindigkeitszug China von Festlandchina nach Taiwan bauen. Und ja, das ist schon eine gewisse, wie soll ich sagen, wiederum, das ist diese Ambition, dass eigentlich im Moment fast keine Grenzen sieht.
Keine Grenzen für China. Einschätzung waren das von Didi Kirsten Tatlow. Die Politikwissenschaftlerin arbeitet als China-Expertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin.